Grüße, Freunde des Rennsports. Herzlich willkommen im E-Pod von eFormel.de, dem Insider-Podcast aus der Welt des elektrischen Motorsports. In dieser Folge schauen wir natürlich zurück auf das Wochenende der Formel E. Von einem Newcomer bis zum perfekten Teamwork bei Jaguar erlebte die Formel E zur Halbzeit der laufenden Saison ein durchaus typisches Wochenende im Fürstentum von Monaco. Alles dazu jetzt. Mein Name ist Lukas Storms und ich begrüße euch zur neuesten Ausgabe. Und damit nochmal ein Hallo und ein herzliches Willkommen. Ja, und von A bis Z war ja wirklich in Monaco alles dabei. Und jemand, der von A bis Z top informiert über dieses Wochenende in Monaco ist, Tobi Wirz. Hallo Tobi.
Hallöchen, grüß dich.
Ja, war mal wieder ein wirkliches, typisches Monaco-Wochenende, muss man sagen. Ne? Jemand fällt im freien Training aus, in dem Fall Sam Bird, bricht sich dabei die Hand und da muss jemand mit 19 Jahren auf einmal als Newcomer in die Formel E reinstarten. Hätten wir wahrscheinlich vor diesem Rennwochenende auch nicht gedacht.
Nee, auf keinen Fall. Gut, so typisch für Monaco war das jetzt an dieser Stelle nicht. Typisch für Monaco waren natürlich dann viele andere Sachen, unter anderem, dass tatsächlich auch überholt wird im Fürstentum. Das zeigen andere Rennserien, dass das ja nicht so leicht geht, die Formel E hingegen. 197 Überholmanöver hat man nach dem Rennen in den sozialen Netzwerken gepostet. Ich habe es jetzt nicht nachgezählt, bin ich ganz ehrlich an dieser Stelle, aber ich glaube, das könnte hinkommen.
Auf jeden Fall, also Überholmanöver in Monaco immer gerne gesehen in der Formel E, du hast schon angesprochen. Bei den anderen ist das dann doch immer etwas schwieriger. Hier geht es ja zum Glück noch und das 197 Mal, das ist schon sehr, sehr stark. Und für euch, die nicht alles von erstem freien Training bis zum Rennen gesehen haben, gibt es nochmal alles im Rückspiegel.
Bereits im ersten freien Training knallt es. Sam Bird schlägt in der Saint-Devote in die Tech-Pro-Barriere ein. Der Routinier bricht sich dabei einen Knochen am linken Zeigefinger.
Der erst 19-jährige Taylor Bernard springt ein und kommt somit ohne große Vorbereitungszeit zu seinem Formel-E-Debüt.
Im Qualifying zeigt Pascal Wehrlein dann, dass er auf eine Runde derzeit der schnellste Fahrer ist. Seine dritte Pole-Position in dieser Saison vor Stoffel Vandoorne und den beiden Jaguar-Piloten.
Im Rennen aktiviert der Porsche-Fahrer ganz früh seinen ersten Attack-Mode. Ein taktischer Fehler, wie sich später zeigen sollte.
Chaos in der Haarnadel. Sergio Sette Camara fährt Sebastian Buemi ins Auto, der in die Leitplanke rutscht. Dahinter wird Antonio Felix da Costa eingeklemmt und fällt ans Ende des Feldes zurück.
Nach einem schweren Unfall von Eduardo Mortara kommt aber erst einmal das Safety Car auf die Strecke. Jack Hughes wird davon überrascht und fährt Sette Camara ins Heck. Der McLaren-Fahrer muss an die Box und einen neuen Frontflügel montieren lassen.
Als Stoffel Vandoorne nach dem Ende der Safety-Car-Phase den Attack-Mode aktiviert, liegen beide Jaguar-Fahrer an der Spitze.
Cassidy lässt sich zurückfallen und blockt die Fahrer hinter ihm, damit Evans ohne Positionsverlust seinen Attack-Mode aktivieren kann. Anschließend tauschen beide die Positionen und machen dasselbe in umgekehrter Reihenfolge.
Davon inspiriert übernehmen auch Vandoorne und Wern diese Taktik. Leidtragender ist Pascal Wehrlein, der die zu Rennbeginn verlorenen Positionen nicht zurückgewinnen kann.
Jack Dennis kollidiert währenddessen im Tunnel mit Robin Freins. Auch der Weltmeister braucht einen neuen Frontflügel und bleibt ohne Punkte.
Nach einem weiteren Zwischenfall zwischen Hughes und Nico Müller muss das Safety Car ein zweites Mal rauskommen. Der Abt Cupra Bolide landet in der Raskasse in der Mauer.
Die beiden Jaguar-Fahrer fahren zu einem souveränen Doppelsieg vor den beiden DS Penske. Dahinter kommen Wehrlein, Rowland und Felix da Costa ins Ziel, der eine große Aufholjagd zeigt.
Wehrlein baut seine WM-Führung aus, Cassidy ist nun Zweiter vor Dennis und Rowland.
In der Teamwertung zieht Jaguar davon, Porsche ist nun Zweiter, bei den Herstellern bleibt Porsche auf Platz 1, Jaguar verkürzt den Rückstand aber deutlich. Teamwork makes the dream work. Das passt wirklich, muss man ja sagen, zu diesem tollen Teamwork, was Jaguar da abgeliefert hat mit Nick Cassidy und mit Mitch Evans. Das war ja eine Glanzleistung und so fährt man eigentlich, muss man ja fast schon sagen, in Monaco zu einem Doppelsieg.
Wir haben das genauso vor dem Rennen besprochen, hat Nick Cassidy in der Pressekonferenz nach dem Rennen über die Taktik gesagt. Und wir hatten es eben schon mal kurz angesprochen, was genau er damit meint. Die beiden Jaguars, die von den Startplätzen 3 und 4 gestartet waren, haben so lange mit der Aktivität
Aktivierung ihres ersten Attack-Modes gewartet, bis sie in Führung lagen. Und da der Zeitverlust in Monaco beim Aktivieren ziemlich groß war, wir reden da über rund 1,8 bis 2 Sekunden, fuhr Cassidy in den Passagen, wo Überholen nicht möglich war, sehr langsam. Damit öffnete sich vor ihm eine Lücke, die es Mitch Evans ermöglichte, ohne Positionsverlust durch diese Attack-Zone zu fahren. Anschließend tauschten die beiden die Positionen und wiederholten das Vorgehen. Und die Folge, beide Jaguar-Piloten blieben in Führung und konnten quasi einen ungefährdeten Doppelsieg nach Hause fahren. Cassidy überließ den Sieg dann auch seinem Teamkollegen Mitch Evans.
Würdest du sagen, dass die beiden Safety-Car-Phasen, die es ja im Rennen gab, Jaguar dadurch noch mehr in die Karten gespielt hat?
Das ist schwer zu sagen. Ich glaube aber nicht, dass die Safety-Car-Phasen an dieser Stelle einen großen Unterschied gemacht haben. Als die beiden Jaguars erstmal vorne waren, konnten sie ihre Taktik ausspielen und Monaco gibt's ein paar Stellen, da kannst du nicht so gut überholen. Und das hat Cassidy richtig schlau gemacht an diesen Stellen und ist wirklich langsamer gefahren, sodass sich eine Lücke geöffnet hat. Teilweise 3 Sekunden war die groß, damit Evans genügend Spielraum vorne hatte, um in Ruhe den Attack-Mode aktivieren zu können. Ja, anschließend wirklich clever gemacht, getauscht das Ganze in umgekehrter Reihenfolge. Von daher, nee, ich glaube nicht, dass die Safety-Car-Phasen einen großen Unterschied gemacht hätten. Die Taktik war, so wie sie ausgeführt wurde, einfach aus meiner Sicht unschlagbar.
Für DS Penske war es an diesem Wochenende ja doch schon was Besonderes. Man hatte eine besondere Lackierung an diesem Wochenende mitgebracht und das gab direkt mal Glück. Das erste Podium für Stoffel van Dorn seit seinem Meistertitel. Dazu Jorgen Wern auf Platz 4. Also kann man ja sagen, das ist so Teamwork makes the dream work, nur in ein bisschen schlechter, denn Platz 3 und 4 ist ja in dem Sinne dann das Maximale, was man dadurch herausholen kann. Und da muss man sich ja im Endeffekt fragen, DS Penske in den letzten Rennen immer sehr konstant gewesen, aber auf Platz 3 und 4 ist jetzt fast schon so ein bisschen eine Überraschung gewesen. Wie kam es denn dazu?
Den Grundstein haben sie genau wie die Jaguar-Fahrer im Qualifying gelegt. Die beiden Jaguars starteten von 3 und 4. Die beiden DS Penske starteten von 2 auf 5. Stoffel van Dorn im Finale gewesen. An der Stelle gegen Pascal Wehrlein verloren. Ja, Startplatz 2. Jean-Éric Vergne auf Startplatz 5. Und durch die Aktivierung des Attack-Modes bei van Dorn wurden die beiden DS Penske dann zusammengeführt und belegten die Positionen 3 und 4. Und dann haben sie sich im Endeffekt abgeguckt, was Jaguar vor ihnen gemacht hat. Stoffel van Dorn hat Pascal Wehrlein blockiert, damit Jean-Éric Vergne seinen zweiten Attack-Mode holen konnte. Und danach haben die beiden die Positionen gewechselt und sind dann tatsächlich so ins Ziel gefahren. Jean-Éric Vergne, muss man allerdings sagen, war im Nachhinein mit dieser Taktik nicht so ganz einverstanden. Er hätte tatsächlich lieber die Jaguar unter Druck gesetzt, als anschließend Stoffel van Dorn nach hinten gegen Pascal Wehrlein absichern zu müssen. Auf der anderen Seite muss man dann auch sagen, es ist mir bei Vergne jetzt schon ein paar Mal aufgefallen. Er ist jemand, der für Team Order ist, aber nur dann, wenn erjenige ist, der profitiert. Ja, wenn er hinten bleiben soll, dann ist er nie sonderlich begeistert und lässt anschließend auch seine schlechte Laune gerne raushängen. Ein netter Fakt am Rande, tatsächlich ist es das erste Mal seit dem letzten Rennen in London im Battersea Park, dass es beide Penske-Fahrzeuge unter die ersten 4 geschafft haben. Und das letzte Rennen in Battersea Park, die Älteren unter uns werden sich erinnern, war tatsächlich im Jahr 2016. Es war das Saisonfinale von Saison 2. Also knapp 8 Jahre her und zum ersten Mal wieder beide Penske-Fahrzeuge unter den ersten 4.
Ja, und da muss man ja schon sagen, dass die Taktik, die Jaguar ja vorhin gemacht hat, wenn man das so kopiert, ja schon nicht schlecht ist. Du hast schon gesagt, Jean-Éric wäre nicht allzu einverstanden mit dieser Taktik gewesen. Muss man aber dann schon sagen, dass, wenn man das jetzt auch nochmal so vor Augen hat, klar, Battersea Park Saison 2, das letzte Mal, dass Penske dort unter den ersten 4 mit beiden Autos, dass man das jetzt so machen kann, in Saison 10 mit eben beiden Autos dort unter den ersten 4 zu sein, ist ja auch schon mal was. Vor allen Dingen, wenn man überlegt, dass man ja auch dadurch wichtige Punkte mitgenommen hat, oder sehe ich das jetzt komplett falsch?
Ja, auf jeden Fall. Auf der anderen Seite, Vergne ist natürlich einer, der will immer gewinnen und Platz 4 ist ihm auf gar keinen Fall gut genug. Er hatte wohl die Hoffnung, tatsächlich die beiden Jaguar angreifen zu können. Ich bin ganz ehrlich, ich sehe das an der Stelle nicht. Die Taktik war so gut ausgeführt und Cassidy hatte auch so viel Energie tatsächlich am Ende noch über. Der ist ja in der allerletzten Runde dann auch noch die schnellste Runde unter den Top 10 gefahren. Also ich wüsste jetzt nicht, wo Vergne da irgendwie große Chancen sich ausgerechnet hat, vorbeigehen zu können. Außer, dass er vielleicht vor seinem Teamkollegen ins Ziel gekommen wäre, was ja natürlich immer das Ziel eines Rennfahrers ist. Auf der anderen Seite finde ich es natürlich dann auch nur konsequent, dass man van Dorn wieder an ihm vorbeilotst, nachdem der ja erst mit dem Blockieren gegen Wehrlein dafür gesorgt hat, dass Jeff überhaupt vor Wehr dann bleiben kann.
Also der im Endeffekt die größte Arbeit in dem Sinne geleistet. Und wenn man ja auch über die gesamte Saison bisher guckt, Joerik wären ja durchaus stärker gewesen als Stoffel van Dorn. Von daher, von den Punkten her, wird ja sein Teamkollege aus Belgien dem Franzosen ja erstmal so schnell nicht gefährlich. Deswegen nimmt Joerik Wern, glaube ich, die Punkte im Nachhinein ja doch schon mit. Vor allem, du hast es ja schon gesagt, ob Jaguar da unbedingt zu schlagen gewesen wäre, sei mal dahingestellt. Also von daher, ich glaube, man ist im Lager DS Penske auch mit der Strategie mit Platz 3 und 4 sehr, sehr zufrieden. Er ist zufrieden mit der Pole, aber der falschen Taktik dann doch eher irgendwie nicht ganz so glücklich wahrscheinlich aus diesem Wochenende rausgegangen. Pascal Wehrlein, zwar in Monaco, seine WM-Führung weiter ausgebaut. Das lag aber natürlich auch um die Umstände hinter ihm. In der Rangliste gab es ja auch ein paar, die ebenfalls nicht so glücklich aus diesem Wochenende herausgingen. Da kommen wir noch später zu. Aber dritte Pole Position in der Saison, muss man ja schon sagen, er ist aktuell, du hast es schon in unserem Rückblick gesagt, der schnellste Fahrer auf einer Runde, muss man sagen, ist ja auch wichtig, alleine wenn man über die Saison in den Qualifyings schon so viele Punkte mitnehmen kann.
Ja, auf jeden Fall. Die dritte Pole Position heißt, er hat schon 9 Bonuspunkte für Pole Positions in dieser Saison mitgenommen. Das ist auch schon wieder fast ein 5. Platz, den er dann auch im Rennen erzielt hat. Der 5. Platz gibt ja 10 Punkte im 4-Punkte-System. Von daher durchaus wichtig. Vor allem auf einer Rennstrecke wie in Monaco, auf diesen Straßenkursen, ist die Startposition unheimlich wichtig, weil du halt nicht mal eben auf der Geraden an 10 Autos vorbeifahren kannst. Von daher wichtig, dass Porsche so gut im Qualifying ist, ja nicht nur mit Wehrlein, sondern auch Antonio Felix da Costa, der zum ersten Mal in dieser Saison die Duellphase erreicht hat. Pascal Wehrlein im 8. Rennen schon zum 7. Mal in den Duellen gewesen, wie schon angesprochen, 3-mal auf Pole Position. Im Qualifying ist er richtig gut und legt oftmals den Grundstein für ein gutes Ergebnis im Rennen. So sah es jetzt aber nicht lange aus. Tatsächlich in der 3. Runde hat er als erster Fahrer den Attack-Mode aktiviert und ja, hat damit die Führung verloren, nicht nur die Führung, sondern auch die ersten 4 Plätze, sag ich mal. Er ist hinter Van Dorn und die beiden Jaguar-Fahrer zurückgefallen. Dann kurz darauf ging auch Jean-Éric Vergne an ihm vorbei. Den hat er dann wieder zurück überholt, aber die Position musste er wieder hergeben. Und damit war er auch alles andere als zufrieden, wie er nach dem Rennen dann an unserem Mikro gesagt hat.
Der Rennleiter dachte, ich hätte ihn unter Gelb oder dem Safety Car überholt, was nicht stimmt. Das Safety Car kam 2 Kurven später heraus und die gelben Flaggen war 50 Meter vor mir, als ich ihn überholte. Nach dem, was ich im Auto gesehen habe, war das falsch und hatte es den DS-Autos ermöglicht, das Spiel vor uns mitzuspielen.
So wie Pascal Wehrlein es beschreibt, wir haben es leider nicht oder noch nicht im Bild sehen können. Wir wissen nicht, wann er tatsächlich Jean-Éric Vergne überholt hat, ob es wirklich vor dem Safety Car war oder ob das Safety Car an dieser Stelle vielleicht schon draußen war. Fakt ist, er musste den Platz wieder hergeben. Damit lagen beide DS vor ihm. Und damit, wie wir eben schon besprochen haben, war es möglich, dass Van Dorn Vergne vorbeigelassen hat und Wehrlein geblockt hat, damit der Franzose trotz der Aktivierung seines zweiten Attack-Modes vor Wehrlein geblieben ist. Auf der anderen Seite muss man sagen, auch Wehrlein hatte zu diesem Zeitpunkt nur einmal den Attack-Mode aktiviert und profitierte von der gleichen Taktik, denn Antonio Felix da Costa fuhr zu diesem Zeitpunkt hinter ihm und hat genau das Gleiche gemacht. Ja, er hat Oliver Rowland geblockt und damit zugelassen, dass Wehrlein den zweiten Attack-Mode holen kann und damit keine Position verliert. Am Ende war es Platz 5 für Wehrlein mit der Pole-Position insgesamt 13 Punkte und 13 wichtige Punkte, finde ich, für die Meisterschaft. Und diese 13 Punkte sind im Endeffekt ja auch das, was er quasi jetzt an Vorsprung auf Jake Dennis mit nach Berlin bringt. Denn zu dem kommen wir jetzt, der hatte ja kein so gutes Wochenende.
Genau, Jake Dennis, ein Rennen und fast schon wirklich ein Wochenende zum Vergessen. Das Qualifying lief schon suboptimal für ihn. Startplatz 18 im Rennen, dann mit starker Anfangsphase, wie wir es ja auch kennen von Jake Dennis. Aufholjagd kann er auch nach 5 Runden schon bereits in den Punkten. Aber nach der ersten Safety-Car-Phase Kontakt mit Robin Freins nicht im Bild zu sehen und auf einmal ging es nach hinten, musste in die Box und da war das Rennen ja komplett für ihn gelaufen.
Genau, Frontflügeldefekt, wie bei diversen anderen Fahrern auch. Ich hatte nach dem Rennen einen witzigen Tweet gelesen, wo tatsächlich jemand geschrieben hat, heute war kein guter Tag, um ein Frontflügel bei Andretti zu sein. Hat den Hintergrund, dass nicht nur Jack Dennis, sondern auch Norman Nato zum Frontflügeltausch an die Box musste. Von daher, ja, nach der Safety-Car-Phase war natürlich ein ungünstiger Zeitpunkt. Dennis fährt im Feld mit weitem Rückstand hinterher. Am Ende landet er nur auf Platz 19. Und das Ergebnis des Ganzen, er reist punktgleich mit Pascal Wehrlein nach Monaco, verlässt das Fürstentum allerdings nur auf Platz 3 der Gesamtwertung. Da möchte ich die Frage stellen, letzte Saison war ja seine große Konstanz der Garant für den Titelgewinn am Ende. Luca, wie groß schätzt du denn ein, ist da so ein Rückschlag wie in Monaco zu bewerten für ihn?
Ja, das ist jetzt schon bitter, muss man sagen. Jetzt zweimal ohne Punkte gewesen, Rennen 2 in Saudi-Arabien und jetzt dann auch eben in Monaco mit dem zweiten Nuller in dieser Saison. Für Nick Cassidy läuft es ja ähnlich, auch schon 2 Nuller in dieser Saison geliefert. Im Vergleich dazu aktuell Tabellenführer Pascal Wehrlein nur in ersten Rennen von Misano ohne Punkte geblieben, sonst bei jedem Rennen gepunktet. Das muss man schon sehen. Du hast schon gesagt, Jack Dennis letztes Jahr durch Konstanz gepunktet und dadurch ja auch schlussendlich den Weltmeistertitel dann absahnen können. Ob das dann jetzt auf alleine dadurch, dass er jetzt an einem Wochenende so viel Punkte liegen lassen hat, ist schon echt bitter, vor allem wenn man jetzt überlegt, Heimstrecke auch für Pascal Wehrlein. Ich glaube schon, dass Berlin so ein bisschen Motivationsschub nochmal extra sein kann für ihn. Deshalb wird es auch über lange Sicht schon schwer. Da muss Wehrlein schon einen großen Fehler machen. Ähnlich wie jetzt Dennis mal unglücklich irgendwie in so einer Situation geraten, dass er den Frontflügel verliert oder technisch ausfallen. Kann durchaus immer passieren. Das ist eben der Motorsport und das ist auch eben die Formel E. Aber aus, ich sage jetzt mal, so wie es bisher läuft bei Pascal Wehrlein, wird es für Jack Dennis echt schwer, diese Konstanz auch nochmal so weiterführen zu können. Denn zweimal mit null Punkten, das wird schon sehr knifflig, dann auch über den Rest der Saison, jetzt zur Saisonhälfte, darf er sich eigentlich fast schon keinen Nuller mehr erlauben.
Auf der anderen Seite, er liegt ja jetzt auch gerade nur 13 Punkte hinter Wehrlein. Das ist alles noch aufzuholen. Wie gesagt, es ist Saisonhalbzeit. Die halbe Saison liegt noch vor uns. 8 Rennen sind es noch. Da kann so viel passieren. Aber ja, du hast recht. Viele Nuller darf er sich jetzt nicht mehr erlauben, wenn er auch in dieser Saison wieder eine Rolle im Titelkampf spielen will.
Er wird sicherlich kein Wörtchen in Richtung Titelkampf mitspielen, denn er kam unverhofft zu einem Debüt, nämlich Taylor Barnard, der überraschenderweise in Monaco jetzt seinen ersten Start, sein erstes Formel-E-Rennen absolvieren durfte, nach dem Trainingsunfall von Sam Bird, der sich dort verletzt hat. Und Tobi, du hast alles zu seinem Blitzdebüt von Taylor Barnard.
Genau, fangen wir erstmal an. Was ist denn da passiert? Im ersten freien Training hat sich Sam Bird bei der Zufahrt zur Saint-Devaux-Kurve verbremst und fuhr geradeaus und mit dem rechten Vorderrad die Tech-Pro-Barriere getroffen. Er hat versucht, noch der Tech-Pro-Barriere auszuweichen, hat deshalb das Lenkrad nicht losgelassen. Das war im Nachhinein ein Fehler, denn als er sie dann getroffen hat mit dem rechten Vorderrad, gab es einen heftigen Schlag, bei dem er sich seinen linken Zeigefinger gebrochen hat. Und genau an dieser Stelle hatte er sich bereits in London 2022 schon mal einen Bruch geholt. In der Folge hat er den Soul Hybrid, den letzten Doubleheader der Saison, verpasst. Und Ergebnis war im Endeffekt das gleiche. Sam Bird war nicht fahrtauglich und 20 Minuten vor Beginn des zweiten freien Trainings, die freien Trainings waren ja beide am Samstagmorgen, erfuhr der junge Brite Taylor Barnard, dass er fahren muss. Und auch wenn es dazu noch keine offizielle Bestätigung gibt, aber nach meinem Dafürhalten sah das nicht nach einem Fahrfehler von Sam Bird aus, was man auf den TV-Bildern sehen konnte, denn dafür fuhr er definitiv zu schnell in die Auslaufzone hinein. Möglicherweise funktionierten auch da die Bremsen nicht korrekt, aber das ist bislang nur eine Spekulation, wie gesagt, bislang noch nicht bestätigt. Es sah auf jeden Fall am Fernsehen sehr, sehr seltsam aus. Und Luca, du hast mal einen besonderen Blick auf Taylor Barnard geworfen. Wie hat er sich denn bei seinem ersten Formel-E-Rennen geschlagen?
Also Taylor Barnard wirklich solide. Also im freien Training und im Qualifying hat er zwar noch sehr vorsichtig agiert, was ja auch vollkommen richtig ist, aber eben nichts kaputt gemacht. Das ist ja alleine, wenn man da mit 19 hineinsteigt, ja auch glaube ich, das erste Ziel, und das wird auch sicherlich McLaren ihm an die Hand gegeben haben, fahr das Auto heile nach Hause und dann sind wir schon mehr als zufrieden. Im Rennen dann aus allen großen Scharmützeln herausgehalten und dann am Ende auf Platz 14 eben gefahren und blieb sogar vor Jake Hughes, und das ist ja auch ein Ziel, muss man ja immer sagen, für ein Rennfahrer, wenn es nicht unbedingt Platz 1 ist, dann auf jeden Fall mal den Teamkollegen zu schlagen. Und Jack Hughes eben Stammpilot bei McLaren und Taylor Barnard ja nur der Ersatzmann. Und dass er dort direkt mal beim ersten Rennen seinen Teamkollegen schlagen kann, ist ja schon mal sehr, sehr stark. Und jetzt fragen wir uns natürlich, Tobi, wie denn die Zukunft um Sam Bird steht und wie denn auch die Zukunft gleichzeitig für Taylor Barnard steht. Denn Berlin steht ja auch schon ins Haus, muss man sagen.
Genau, es gibt zu dem Thema noch keine klaren Aussagen, ja, aber Teamchef Ian James hat schon in der Pressemitteilung des Teams nach dem Monaco Grand Prix betont, dass Sam Bird Zeit zur Heilung braucht. Und wenn man mal auf den Kalender guckt, es sind noch gut anderthalb Wochen bis zum Berlin Grand Prix. Ich glaube, bei einem gebrochenen Fingerknochen Zeit zur Heilung sind mehr als 10 Tage. Also ich gehe fest davon aus, dass Taylor Barnard auf jeden Fall in Berlin im Auto von Sam Bird sitzen wird. Und ja, wenn man dann nochmal auf das nächste Rennen im Kalender guckt, Shanghai steht dann als nächstes an, nur weitere 2 Wochen später. Auch da, glaube ich, wird Sam Bird noch nicht wieder fit sein. Also werden wir Taylor Barnard tatsächlich dann 2-mal in Berlin und höchstwahrscheinlich auch 2-mal in Shanghai Rennen fahren sehen. Und auch McLaren-CEO Zak Brown hat das in Monaco schon bestätigt. Es ist wahrscheinlich nicht das letzte Mal, dass Taylor im Auto sitzt, hatte er da im Interview mit der internationalen TV-Regie gesagt. Was jedoch auch definitiv klar ist, die Aussichten für die Zukunft, McLaren braucht auf jeden Fall einen neuen Rookie, nämlich für den Rookie-Test in Berlin.
Ja, damit die Zukunft für Bird und für Barnard schon mal geklärt, aber erstmal einen neuen Rookie an den Start zu bringen für McLaren, auch eine Aufgabe, die man sicherlich schnell unter Dach und Fach bringen muss, denn du hast schon erwähnt, in Berlin geht's ja schon hin für die Formel E in 1,5 Wochen. Und da muss es ja schon am besten deutlich früher unter Dach und Fach stehen, wer denn jetzt beim Rookie-Test dabei ist für McLaren.
Ich gehe auch davon aus, die Gespräche laufen aktuell schon. Es dürfte eine Frage von Tagen sein, bis feststeht, wer den zweiten McLaren dort bewegen wird.
Dann kommen wir zu unseren Erkenntnissen aus Monaco und du hast jemanden dabei, Tobi, du darfst gerne starten, der bei Porsche ist und alles andere als ein Glückspilz ist und das muss man sagen, das zieht sich ja schon sehr lange, muss man sagen.
Genau, Antonio Felix da Costa bei Porsche ist einfach alles andere als ein Glückspilz. Zur falschen Zeit am falschen Ort beschreibt er selber die Situation in Monaco, als er in der Haarnadelkurve hinter Sebastian Buemi eingeklemmt wurde. Ja, und wenn man sich das mal in Summe anguckt, so viel Pech kann ein einzelner Fahrer doch gar nicht haben. Letztes Jahr in London bekommt er eine Strafe, weil sein Reifendruck zu niedrig ist, nachdem er über ein Trümmerteil fährt, verliert den 2. Platz. In Sao Paulo, auch im letzten Jahr, hat er sich kurz vor Schluss verbremst, muss in der Auslaufzone anhalten und statt um den Sieg zu kämpfen, wird er nur 4. Kommen wir zu diesem Jahr in Tokio, kämpft er mit Oliver Rowland um Platz 2, wird quasi in die Tech-Pro-Barriere gedrängt, verliert ein sicher geglaubtes Podium. In Misano vor 2 Wochen fährt er einen souveränen Sieg nach Hause, ist dann allerdings anschließend disqualifiziert worden, weil eine falsche Feder in seiner Pedalerie verbaut wurde. Unglaublich eigentlich. Ich halte es da mit der alten Fußballerweisheit. Hast du Scheiße am Schuh, hast du Scheiße am Schuh. Und ich glaube, das beschreibt die Zeit von Antonio Felix da Costa bei Porsche schon ziemlich gut. Luca, du hast andere Erkenntnisse mitgenommen.
Auf jeden Fall, also das traf an diesem Wochenende genauso zu bei Antonio Felix da Costa wie bei Mahindra, muss man sagen. Die finden weiterhin nicht in die Spur in dieser Formel-E-Saison 2024. Nach der Hälfte der Saison keine Punkte auf den Konten von Nyck de Vries, einem Formel-E-Champion, und Eduardo Mortara zu sehen, macht einen wirklich sprachlos. Selbst das neu gebrandete Team EAT konnte mit Zettel Camara und Dan Ticktum in dieser Saison mehrfach schon gute Einzelergebnisse vorzeigen. Wenn sich das aber bei den folgenden Rennen und der restlichen Saison nicht verbessert, wird es für Mahindra nach der letzten Saison erneut die schlechteste Formel-E-Saison in ihrer Teamgeschichte. Und ich finde, da ist dann auch so ein bisschen die Frage, ob sich da Mahindra nicht neu ausrichten sollte. Denn wenn man mal in die Geschichtsbücher guckt auf die Formel E, war ja Mahindra ja schon immer eigentlich ein Team, was im vorderen Mittelfeld mitgefahren ist, in deren Hochzeiten, muss man sagen.
Ja, auf jeden Fall. Es ist natürlich die Sache, Mahindra hat sich vor einer ganzen Zeit neu aufgestellt. Dilbak Gill, das Urgestein, sag ich mal, des Teams, hat den Posten des Teamchefs aufgegeben, um sich ja mit seiner Nachwuchs Netflix-Serie selbstständig zu machen. Fred Bertrand hat an der Stelle übernommen und ich weiß nicht, ob man es an der Person Fred Bertrand festmachen sollte, aber irgendwie seitdem er da ist, läuft bei Mahindra kaum noch irgendwas zusammen. Man hat die Fahrer schon komplett ausgetauscht, das hat offensichtlich auch nicht gefruchtet. Ich weiß nicht, was man an der Stelle jetzt machen wird. Man hört ja schon, dass sie auf der Suche nach einem neuen Technikpartner sind. Da ist tatsächlich Mercedes im Gespräch als Partner bei der Entwicklung des Antriebs. Also jetzt nicht das Mercedes-Team, das jetzt McLaren heißt, sondern tatsächlich das Unternehmen, das die Motoren und die Antriebe für die Formel-1-Teams entwickelt. Ob das in dieser Form zustande kommt, wir wissen es nicht, aber irgendwas muss Mahindra machen, denn so wie es jetzt läuft, Luca, das hast du richtig gesagt, kann es eigentlich nicht weitergehen.
Über den Rookie-Test haben wir ja schon gesprochen in dieser Folge, aber jemand Besonderes ist dabei und darauf schaust du jetzt, Tobi, in
Tobis Teleskop. Die E-Pod-Serie mit den besten Nebengeschichten aus der Formel E.
Mit dem Teleskop blicke ich einmal nach Berlin. Hier findet ja, wie wir es schon angesprochen haben, am Montag nach dem Berlin-E-Prix der Rookie-Test dieser Saison statt. Während McLaren noch nach einem neuen Rookie suchen muss, das Thema hatten wir ja bereits, wurde unterdessen auch die erste Fahrerin bekannt gegeben, die in Berlin einen Gen-3-Boliden bewegen wird. Die Spanierin Marta García, Champion der F1 Academy 2023, wurde nämlich kurz vor dem Monaco E-Prix von ERT als Pilotin für den Rookie-Test vorgestellt. Sie war auch in Monaco vor Ort, wo am Tag vor dem Rennen ihr Sitz für diesen Test angepasst wurde, und sie wird damit nach Gabriela Žilková die zweite Frau sein, die ein Gen-3-Auto in einer offiziellen Session bewegt. Luca, was erwartest du denn von Marta García in Berlin? Wird sie mit den männlichen Piloten mithalten können?
Ja, ich hoffe es für sie. Ich meine, Marta García in der F1 Academy, Champion geworden im letzten Jahr, spricht schon mal einiges für sie, dass sie dann für ENT an den Start gehen wird, eben bei den Rookie-Tests, und als zweite Frau, damals ja Gabriela Žilková an den Start gegangen, für Porsche damals schon nicht schlecht. Dieses Jahr, muss man sagen, für die Iron Dames Mannschaft ja auch in der Formula Regional Meisterschaft dabei. Die ist ja in dem Sinne mit den Formel Boliden ja auch ziemlich vertraut. Klar, Formel E wissen wir alle, jeder, der neu in die Formel E kommt, egal ob Mann oder Frau, muss sich ja erstmal daran gewöhnen, deshalb ist dieser Rookie-Tester auch da, und wer weiß, also ich hoffe es einfach mal für sie, denn mehr Frauen in der Formel E würde es ja auch nicht schlecht tun, deshalb hoffen wir mal, vielleicht ist Marta García ja von dem Format und kann bei ERT ja auch einige Eindrücke sammeln für einen Sitz dann im nächsten Jahr, wer weiß. Aber das käme wahrscheinlich für sie auch erstmal ein bisschen zu früh.
Ja, ich glaube auch. Muss ja sagen, die F1 Academy wird mit Formel-4-Fahrzeugen ausgetragen. Da ist der Schritt in den Formel-E-Boliden natürlich auch schon ein riesengroßer, allein was das Thema Leistung angeht. 350 kW im Qualifying-Modus, da, das sind ungefähr 500 PS, haben die Formel-E-Boliden. Das ist natürlich viel, 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 viel mehr, als Marta García von den Boliden gewohnt ist, die sie sonst fährt. Sowohl in der F1 Academy als auch in der Formula Regional haben die Autos deutlich weniger Leistung. Daher wird sie sich auf jeden Fall erstmal ein bisschen umstellen und dran gewöhnen müssen. Aber ich wüsste jetzt nicht, warum sie nicht gut abschneiden sollte. Ich drück's mal so auf.
Abschließend kommen wir natürlich zu unseren Siegern und Verlierern des Wochenendes. Tobi, wer hat denn bei dir super gut abgeschnitten und ist als Sieger vom Platz gegangen? Und wer ist eher der Verlierer des Wochenendes aus deiner Sicht?
Mein Sieger des Wochenendes ist auf jeden Fall Stoffel Vandoorne. Der Belgier hat mal ein richtig gutes Wochenende gezeigt bislang. Hat bei DS Penske ja nicht zu einem Podium gereicht für ihn. Sein erstes Podium jetzt tatsächlich nach ungefähr 2 Jahren, nachdem er zuletzt für Mercedes in seiner Meistersaison auf dem Podest gestanden hat. Hat richtig gute Leistung gezeigt. Im Qualifying ist bis ins Finale geschafft und da dann gegen Pascal Wehrlein verloren im Rennen. Im Rennen wurde er so ein bisschen ein Opfer der Jaguar-Taktik. Konnte da nicht davon profitieren, dass die Jaguar dann auch den Attack-Mode aktiviert haben. Von daher hat er angesichts dieser Tatsachen aber das Beste rausgeholt, was zu erreichen war, mit Platz 3, seinem ersten Podium für DS Penske. Von daher für mich auf jeden Fall ein Sieger des Wochenendes, nachdem es ja auch schon, muss man sagen, einige Male relativ schlecht für ihn ausgesehen hatte. Verlierer des Wochenendes ist für mich jemand, über den wir noch gar nicht gesprochen haben, Jake Hughes im McLaren. Wir hatten seinen Namen kurz im Zusammenhang mit seinem Teamkollegen, der gewechselt hat und der ihn auch im Rennen geschlagen hat. Bei Hughes muss man allerdings sagen, auch wenn er in der abgelaufenen Saison Debütant war, so langsam müsste er dann tatsächlich auch mal anfangen, in den Rennen zu liefern. Das gelingt ihm aber einfach noch viel, viel, viel zu selten. In Monaco mal wieder überhaupt nicht. Zuerst macht er einen riesengroßen Fehler, als das Safety Car auf die Strecke kommt und er den Moment einfach verpennt und Sergio Sette Camara ins Heck knallt. Frontflügel kaputt, muss an die Box kommen, den wechseln zu lassen. Ist dann wieder auf dem Vormarsch durch das Feld und macht dann ein total überambitioniertes Manöver gegen Nico Müller in der Raskas-Kurve, für das er auch vollkommen zu Recht eine 5-Sekunden-Zeitstrafe und einen Strafpunkt bekommen hat. Damit für mich absoluter Verlierer des Wochenendes. Gerade jetzt, wo Sambert ausfällt, muss Jake Hughes das Team eigentlich führen. Und danach hat das für mich an diesem Wochenende zumindest überhaupt noch nicht ausgesehen. Ich hoffe, dass er sich für Berlin wieder einigermaßen fangen kann und dann der Rolle, die er jetzt dann im Team übernehmen muss, an dieser Stelle auch gerecht zu werden. Luca, bei dir sehe ich zwei ganz andere Namen.
Ja, und das ist nämlich direkt dein Teamkollege Jack Hughes, ja, dein Verlierer, Taylor Barnard im Gegenzug ja der Sieger des Wochenendes aus meiner Sicht. Zwar klar, ein bisschen offensichtlich, ich meine mit 19, ähnliches hat ja Oliver Biermann ja auch in der Formel 1 vorgemacht, hat er sich sicherlich auch nochmal als Vorbild genommen, da einfach mal so abzuliefern. Ich meine, mit 19 Jahren ist man ja schon froh gewesen, wenn man gerade mal seinen Führerschein gemacht hat und sich einigermaßen zurecht im Straßenverkehr findet und er fährt mal eben mit einem Formel-E-Fahrzeug solide durch Monaco, ohne irgendeine Mauer oder eine Leitplanke zu berühren. Ziemlich stark. Und gleichzeitig auch noch seinen Teamkollegen zu schlagen, Jack Hughes. In dem Fall gibt es nichts an ihm auszusetzen. Deshalb Sieger des Wochenendes aus meiner Sicht. Und Verlierer des Wochenendes, und das schlägt damit so ein bisschen dazu, was ich aus meinen Erkenntnissen aus diesem Wochenende geliefert habe, ist nämlich Edo Mortara. Er steht in dem Sinne stellvertretend dafür, ja ausgefallen durch einen Technikfehler, so wie er es nach dem Rennen gesagt hat. Heftiger Unfall natürlich auch im Bereich des Schwimmbad ja auch geliefert, kurz vor dem Schwimmbad besser gesagt, aber es spiegelt so ein bisschen seine und auch die Saison des Teams wieder und deshalb so ein bisschen da den Verlierer des Wochenendes. Hätte ich jetzt hier noch ein Team reinschreiben können, wäre es klar mal Mahindra gewesen, aber Edo Mortara in dem Fall so ein bisschen stellvertretend dafür in Monaco.
Wo wir beim Thema stellvertretend sind, kommen wir mal zu unserem Kick-Tipp-Tipp-Spiel. Da gibt's an der Spitze nichts Neues. Der Ben baut seine Gesamtführung weiter aus. Der Tagessieg geht aber an Javi 97 mit sehr, sehr starken 37 Punkten. Hinter Ben hat Timo jetzt Platz 2 zurückerobert. Dritter ist Willi WH. Lass uns mal noch einen kurzen Blick auf die restliche Redaktion werfen. Svenny, unsere amtierende Weltmeisterin, liegt auf Platz 4. Ich bin Fünfter. Tim liegt auf Platz 15. Luca, du liegst aktuell auf Platz 25. Hast ein bisschen Boden wieder gut machen können. Theresa war zwar für uns vor Ort, hat aber schon wieder vergessen zu tippen. Da hüllen wir mal den Mantel des Schweigens drüber. Mitmachen kann bei unserem Tippspiel übrigens jeder, meldet euch einfach ran auf www.kicktipp.de/formel-e. Und wenn ihr da besonders gut oder vielleicht auch besonders schlecht abschlagen solltet, kann das natürlich dann auch vorkommen, dass ihr auch mal hier bei uns im E-Pod erwähnt werdet.
Ja genau, mitmachen kann jeder und jeder kann uns auch natürlich auf Social Media folgen. Das macht ihr gerne unter eformel.de. Da gibt's alle Kanäle und Anspielstationen für uns auf Social Media. Genauso auch könnt ihr den Podcast abonnieren und bewerten auf allen Podcast-Plattformen, die ihr so kennt. Und auch die ganzen Podcast-Feeds könnt ihr am besten auch unter eformel.de abrufen. Von daher, das die Anspielstation für euch. Und wir sind die Anspielstation auch nächste Woche wieder für euch in Sachen Vorschau in Richtung Berlin. Heimspiel heißt es dort auf dem Tempelhofer Feld. Ist ja durchaus bekannt für uns alle. Deshalb freuen wir uns da, eine Vorschau zu produzieren. Das Ganze dann in der nächsten Woche. Dann auch wieder mit dir, Tobi. Danke für deine Zeit.
Gerne.
Und wir melden uns wie bekanntlich dann in der nächsten Woche wieder. Habt eine schöne Zeit und bis dahin. Ciao, tschüss und bye-bye.
Ciao.